Reparieren ist einfach die einfachste Art, wie gesagt, was gegen den Klimawandel zu machen. Indem man etwas länger nutzt, werden weniger Ressourcen verschwendet, es entsteht weniger Müll. Es ist einfach eine effiziente Art, mit den Dingen umzugehen.
Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittissen. Und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Wir starten heute etwas ungewöhnlich in dem Podcast, denn ich spare mir die Veranstaltungsempfehlung heute mal nicht fürs Outro auf, sondern starte direkt damit. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Vom 10. bis zum 27. Oktober findet nämlich wieder das Repair Festival im Museumsquartier und an anderen Orten in Wien statt. In den 2,5 Wochen erwarten euch unzählige Workshops, Vorträge und andere Veranstaltungen rund um das Thema Reparieren. Was genau ihr dort erleben könnt, das erklärt euch am besten unsere heutige Gästin, Tina Zickler, die das Festival selbst ins Leben gerufen hat. Bevor wir einen Blick ins Programm werfen, sprechen wir aber darüber, was das Reparieren überhaupt mit dem Klima zu tun hat. Und wie wir damit alle zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beitragen können. Hallo und herzlich willkommen im Klimadialog. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
Vielleicht fangen wir ganz vorne bei den Basics an. Seit wann beschäftigst du dich denn eigentlich mit dem Reparieren? Wie kam es dazu überhaupt?
Da habe ich so eine persönliche Geschichte. Ich bin ja 2012 nach Wien gekommen und bin dann per Zufall auf die Brüderschwadron gestoßen. Es war eine jüdische Familie, die in den 1880er Jahren nach Wien eingewandert ist und dann sehr erfolgreich war als Fliesenleger. Und die waren eigentlich in Vergessenheit geraten, aber die hat ihren Firmensitz im Franz Josef K. 3, wo damals eine Galerie war für zeitgenössische Kunst. Und ich habe mir da Kunst angeschaut und beim Rausgehen sehe ich Fliesen an der Decke, Jungzählfliesen. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich mich auf deren Spuren gemacht habe und habe dann ganz viele Stiegenhäuser in Wien besucht, die alle mit Baukeramik ausgestattet haben. Und diese Stiegenhäuser sind, da sieht man halt, wie man früher gebaut hat, mit viel Qualität, Substanz, alle Gewerke sind aufeinander abgestimmt. Und natürlich hat man so gebaut, dass es ewig hält, in Anführungszeichen. Also man wäre nicht wie heute auf die Idee gekommen, nach 30 Jahren Gebäude abzureißen. Und so bin ich eigentlich zum Handwerk gekommen. Und im Handwerk, da wird überhaupt nichts produziert, was man nicht reparieren könnte. Und ich habe infolge der beiden Brüder-Schwadron-Ausstellungen, wo die eine auch, die zweite auch im MAC war, eine große Ausstellung zum Thema Handwerk im MAC kuratiert. Das war 2016, 17. Und wenn man sich einmal anfängt, mit solchen Dingen zu beschäftigen, mit Materialien, wie wird was hergestellt, dann fängt man auch an, übers Reparieren nachzudenken.
Vielleicht, es ist irgendwie intuitiver, vielleicht kannst du nochmal auf den Punkt bringen, warum sollten wir denn mehr reparieren?
Es ist ganz einfach, reparieren ist günstig, es ist kreativ, es ist Selbstermächtigung. Man leistet auf simple Art und Weise einen Beitrag gegen den Klimawandel, indem man repariert, keine neuen Ressourcen verbraucht werden. Und es macht auch noch Spaß.
Das Motto oder eines eurer Mottos ist ja auch, alle reden über das Klima, wir reparieren es schon. Vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Was genau ist die Klimarelevanz des Reparierens?
Also ich sehe halt, um mich herum beobachte ich, was geschieht politisch, was passiert gesellschaftlich? Und ich sehe, dass es sehr viele Formate mittlerweile gibt, angefangen von der Klimabiennale. Alle machen jetzt Veranstaltungen zum Thema Klima. Auch im Theater geht es ums Klima, in der Kunst geht es ums Klima. Das Leopold-Museum hat eine Ausstellung gemacht, wo sie die Bilderschreck gehängt haben, um auf die Erhöhung der Temperaturen aufmerksam zu machen. Aber am Ende des Tages, das ist alles schön und auch gut. Aber ich denke, dass sehr viele Menschen frustriert sind über die Politik, dass eigentlich nichts so weitergeht, wie es weitergehen sollte. Und reparieren ist einfach die einfachste Art, wie gesagt, was gegen den Klimawandel zu machen, indem man etwas länger nutzt, werden weniger Ressourcen verschwendet, es entsteht weniger Müll. Es ist einfach eine effiziente Art, mit den Dingen umzugehen.
Ja, es braucht ja viel weniger Energie, wenn man nicht dauernd Dinge produziert.
Genau. Es ist einfach, es geht darum beim Reparieren, dass man Ressourcen schont und natürlich auch Energieaufwand einspart, weil der größte Aufwand an Energie und Ressourcen ist ja bei der Produktion. Und das ist völlig egal, ob es sich um eine Waschmaschine und oder um ein Kleidungsstück eigentlich handelt. Und durch das Reparieren verlängert man diese Nutzungsdauer und dadurch ist es wirklich ein effizienter Beitrag gegen den Klimawandel.
Ja, man hört ja auch immer wieder, dass wir in so einer Art Wegwerfgesellschaft leben. Und wenn man sich einmal umschaut, dann ist es ja auch irgendwie offensichtlich, dass sehr viele Dinge für sehr kurze Zeiträume produziert werden. Was denkst du denn, wie kam es dazu? Wie sind wir da hingekommen?
Ich habe ja beim ersten Repair Festival eine Ausstellung auch kuratiert, die Teil des Festivals war. Das Festival lief im Volkskundemuseum und diese Ausstellung hieß »Vor der Wegwerfgesellschaft«. Und ich habe da Objekte aus dem Museum präsentiert und im Volkskundemuseum werden ja in den Sammlungen befinden sich lauter Gegenstände, die die Menschen wirklich genutzt haben und gebraucht haben. Und wenn man da sozusagen mal in die Sammlung reingreift, ganz salopp gesagt, gibt's fast keine Objekte, die nicht irgendwo repariert worden sind. Es war einfach früher üblich. Waren und Güter waren nicht im Überfluss vorhanden und dadurch hat man ganz selbstverständlich irgendwie Dinge repariert. Und das ist auch so eine Form von achtsamen Umgang. Und das ist eigentlich erst entstanden, die Wegwerfgesellschaft. Das ist nach dem Krieg, gab es ja erstmal dieser wahnsinnige Mangel und dann hat die Wirtschaft, das Wirtschaftswunder ist praktisch in Gang gekommen und dann hat man halt viele Dinge viel leichter produzieren können und Materialien sind billig verfügbar und dadurch ist es dazu gekommen und zwar natürlich auch diese Sehnsucht nach Neuem, man wollte nichts Repariertes, man hat es einfach weggehauen, weil es gab ja alles und man hat sich aber überhaupt keine Gedanken über die Konsequenzen auch gemacht.
Also so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, einerseits wird billiger produziert, auf der anderen Seite weniger repariert und dann gerät man in so einen Kreislauf am Ende des Tages.
Ja. Und es gibt ja, das ist ja absolut in oder es ist gerade zum Beispiel im Bereich Mode ist es ein Riesenthema. Also wir werden dieses Jahr, zeige ich, zwei Ausstellungen, die sich ausschließlich mit dem Thema Qualität beschäftigen. Es gibt einerseits die Ausstellung Touch and Feel, Qualität in der Mode. Und da geht es mir darum zu zeigen, dass früher eigentlich alle Kleidungsstücke auf einem ganz anderen Level produziert worden. Wenn man die vergleicht, die Sachen, selbst ein einfaches T-Shirt, was man vor 20 Jahren gekauft hat, das hat 10 Jahre gehalten mindestens. Heute kauft man sich ein T-Shirt und nach dreimal Waschen hat es bereits die ersten kleinen Löcher. Und mir ist einfach auch aufgefallen durch die letztjährigen oder die letzten beiden Festivals, wo ich auch Jugendliche getroffen habe. Wir machen ja ganz viele Workshops für Schulklassen und Lehrlinge. Und da habe ich letztes Jahr auch mal so eine Klasse halt einfach gesagt, schaut mal in euer Kleidungsstück rein, aus was besteht das? Und wo ist es hergestellt? Und natürlich der Großteil der Bekleidung wird heute in China hergestellt und der Großteil ist aus Plastik. Also, und das ist natürlich entsetzlich und die viele Kinder und Jugendlichen kennen gar keine natürlichen Materialien und dagegen möchte ich mit dieser Ausstellung auch entgegenwirken und da darf man alles anfassen, da werden mal auch so provokante Dinge in den Raum gestellt. Ich zeige einen echten Pelz und ich zeige einen Fake Fur natürlich und stelle halt mal die Frage in den Raum, ist es besser, den Pelzmantel der Oma zu tragen oder einen Fake Fur sich zu kaufen, der natürlich vegan ist, aber aus Plastik, aus Erdöl, aus Polyester, unsterblich. Also das muss man einfach mal auch so ein bisschen kess oder provokant in den Raum stellen.
Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, schon ganz gut rausgehört, warum Reparieren so wichtig ist und warum wir das alle mehr tun sollten. Wie kamst du denn aus dieser Erkenntnis heraus dann letztendlich zum Entschluss, das Repair Festival zu gründen und wie bist du da vorgegangen? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Tja, das ist schon eine Weile her. Also es hat mich, ja, ich finde, ein Mensch, der irgendwie seine Welt beobachtet, kann sich dieser Klimakrise nicht entziehen. Das muss man einfach sehen und das ist einfach, ja, eigentlich eine Katastrophe, der wir uns annehmen müssen und am besten sofort und solidarisch. Und natürlich ist es auch immer so, dass man kann natürlich als Einzelperson, als Konsumentin da schon ein bisschen was beisteuern, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, das auf da was in die Gesellschaft hineinzutragen und auch einen Impuls zu setzen. Und ich hatte davor ein Festival zu Tod und Trauer gemacht, Memento Mori, das 10 Tage lief und es hat sehr gut funktioniert und eigentlich die Erfahrung, ein Festival zu kuratieren und wo die Leute partizipieren können und aktiv mitmachen, hat mich sozusagen inspiriert, das Thema Reparieren jetzt nicht auf einer, also nicht nur auf Ausstellungsebene zu durchzudeklinieren, sondern was Aktives zu gestalten. Ja, das war eigentlich der Impuls.
Gab es da irgendwelche Strukturen, auf die du schon aufbauen konntest? Gibt es sowas wie eine Reparaturszene oder?
Es gibt eine Reparaturszene. Es gibt ja das Reparaturnetzwerk schon seit, ich glaube, 25 Jahren oder nee, 20 Jahren. Und ich habe natürlich mit denen auch Kontakt aufgenommen. Wir haben auch, wir kooperieren sozusagen locker miteinander. Und es ist auch wichtig, ich habe eigentlich mit allen Playern in der Stadt so weit wie möglich Kontakt aufgenommen und habe die auch ins Boot geholt. Die sind teilweise Teil des Festivals. Und ja, weil mir ist es wichtig, das zu verdichten. Einfach. Und man kann das am besten, indem man sich vernetzt und damit auch Synergieeffekte erzielt.
Ja. Wie lief das Ganze an? Wie waren die Reaktionen auf die Festivals der letzten Jahre? Also, wie wird es angenommen?
Also das Festival ist, man kann es einfach als Erfolg bezeichnen, es ist ein großer Erfolg. Und die Menschen sind einfach happy, es macht ihnen Spaß, es ist ja kostenlos, es ist mir ganz wichtig, dass jede und jeder daran teilnehmen kann, dass es keine exklusive Veranstaltung ist. Und die Leute sind einfach glücklich, dass sie was heil machen können oder mit Hilfe von anderen Leuten was heil wird, was ihnen was bedeutet. Und die Menschen bekommen auch eine andere Beziehung zu den Dingen durchs Reparieren, weil man plötzlich Zeit investiert und man hat dann eine ganz andere emotionale Bindung zu den Dingen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Effekt über das Reparieren, über das direkte Reparieren der Objekte oder der Dinge des Alltags. Diese Beziehung zu den Dingen ändert sich und eine andere Achtsamkeit entsteht eigentlich.
Erinnerst du dich an irgendeinen Moment, irgendeine Begegnung, wo du gemerkt hast, okay, hier verändert das Festival wirklich nachhaltig was?
Ja, also es gibt da sehr viele, die Leute kommen zu mir und sie, ich bin ja beim ganzen Festival eigentlich dabei. Das heißt, ich habe extrem viel Kontakt mit den Besucherinnen und es ist mir auch sehr wichtig, weil man muss dieses Feedback auch bekommen, dass man Eindruck hat, was funktioniert, wo muss man noch nachjustieren. Und ja, es war schon beim ersten Festival so, dass auf meiner Website steht irgendwo ganz hinten meine Telefonnummer und sind dann so Anrufe bei mir eingetroffen, wenn eine Frau mich angerufen hat: Frau Zickler, meine Oma hat gesagt, Sie können Ihre Nähmaschine reparieren. Also es war einfach süß und lustig. Oder wir haben eine Teppichambulanz gemacht im Volkskundemuseum und die Leute kamen wirklich mit ihren eingerollten Perserteppichen ins Museum und in der Annahme, dass wir da wirklich einen Perser reparieren können, das wäre jetzt übertrieben gewesen, aber wir konnten ihnen sehr viel Wissen vermitteln, was man machen kann, wie es man machen kann. Und auch zum Beispiel die Sesselambulanzen, die waren immer super cool. Dann kommen die Leute mit ihren Fauteuils oder normalen Sesseln. Und ich habe da immer mit sehr begabten Tischlern zusammengearbeitet. Das bieten wir auch dieses Jahr an wieder. Und dann werden einfach live vor Ort, zack, zack, die Sessel repariert. Und die Leute sind überglücklich. Und diese Ambulanzen auch mit Fahrrädern oder mit Gitarren und Musikinstrumenten, die funktionieren fantastisch und es ist einfach eine große Freude.
Du hast vorher schon kurz erwähnt, dieses Jahr gibt es zwei Themenschwerpunkte, einmal Fast Fashion, einmal Fast Furniture. Fangen wir vielleicht im ersten einmal an. Was exakt versteht man denn eigentlich unter Fast Fashion?
Fast Fashion ist Bekleidung, die eigentlich zum Wegwerfen produziert wird. Der Großteil wird in China hergestellt. Es werden überhaupt keine natürlichen Materialien verwendet. Es besteht alles aus Polyester oder Polyamid. Das ist für die Umwelt bei der Herstellung richtig schlecht. Und die Leute werden ausgebeutet, die das herstellen. Das Entsetzliche ist, dass am Ende auch sehr viel Müll entsteht. Also 60% der globalen Textilproduktion eines Jahres wird im selben Jahr vernichtet. Das heißt verbrannt oder dieser Bekleidungsmüll landet auf illegalen Deponien. Teilweise in Wüsten, teilweise ist es auch schon im Meer. Dort die Sachen sind, das riesige Problem ist, dass die ja nicht verrotten. Die sind ich sage immer, in gewisser Weise unsterblich. Also es dauert 200 Jahre, bis sich dann so ein Plastik-T-Shirt sozusagen auflöst, was natürlich entsetzlich ist. Und das ist ein Riesenproblem. Und das Fiese bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Firmen, die das produzieren, wie Shein oder Temu, die setzen massiv auf Social-Media-Marketing. Der Gründer von Shein kommt eigentlich aus diesem Bereich und die Leute werden richtig sozusagen süchtig gemacht da mit Gewinnspielen und jetzt noch besser und jetzt noch billiger. Dann wird alles umsonst geliefert. Ich habe mich letztes Jahr sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich die Ausstellung Confessions of a T-Shirt damals gezeigt habe. Da geht es um die Lebensgeschichte eines T-Shirts, was in China produziert wird. Dann bei einer Influencerin in Wien landet, die das promotet. Dann wird es natürlich geordert. Und am Ende landet es im Meer an der Küste von Accra, also vor der Hauptstadt von Ghana, weil da der größte Second-Hand-Markt weltweit eigentlich ist.
Wenn wir da den Reparaturaspekt uns anschauen, hat man bei diesen billigen Fast-Fashion-Stücken auch eine Möglichkeit, die zu reparieren, oder fängt es da eigentlich schon mit dem Kauf an?
Also eigentlich ist der Kauf schon abzulehnen. Aber ja, wenn man sowas Günstiges hat, auch die Sachen kann man reparieren. Es ist alles besser, als sinnlos neue Sachen zu kaufen. Ich denke, wir müssen in der ganzen Textilbranche, in der Mode, müssen wir zurück zur Qualität. Wir müssen einfach so lieber mal auf was sparen. Das hört sich ganz uraltmodisch an, ich weiß, aber lieber mal in ein tolles, gutes Kleidungsstück investieren, anstatt 5 neue Sachen zu kaufen. Und es gibt natürlich auch tolle Alternativen. Ich bin sehr glücklich, dass es mittlerweile so viele Second-Hand-Läden in Wien gibt. Sie sind ja wie die Schwammerln aus dem Boden gesprossen und sind teilweise kuratiert. Sie sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde es fantastisch, dass es immer mehr hip wird, also Second-Hand zu kaufen. Und natürlich sind auch Kleidertauschpartys toll. Und aber ich denke, dass auch viele Leute jetzt auch so eine Freude beim Reparieren einfach entdeckt haben. Ja, beim Flicken, Visible Mending ist super cool. Und wir hatten dieses Jahr auch schon, heute läuft der letzte der 6 Sashiko-Workshops. Es ist eine japanische Reparaturtechnik.
Auf welche Veranstaltungen zum Thema Fast Fashion können wir uns denn noch freuen beim Festival?
Neben der Ausstellung gibt es was ganz Spezielles in diesem Jahr. Es gibt zum ersten Mal eine Modenschau, und zwar am 23. Oktober. Das ist eine partizipative Modenschau. Wie gesagt, wir haben im Vorfeld in Kooperation mit den Büchereien Wien 6 Sashiko-Workshops angeboten. Das ist eine japanische Flick- und Sticktechnik, die aber eigentlich ganz niedrigschwellig ist. Und bei diesen Workshops ging es darum, seine löchrigen Jeans zu flicken. Und bei der Modenschau präsentiere ich die 24. am schönst geflickten Jeans von Wien. Da kann man sich bewerben und ich bin sehr gespannt. Mein Ziel ist es ja, dass auf der Maria-Hilfer-Straße nur noch Menschen mit geflickten Jeans rumrennen und keiner mehr mit diesen löchrigen Jeans, die ja sozusagen perverserweise im globalen Süden zerstört werden, händisch teilweise. Und das ist schon auch ein Sinnbild, löcherige Jeans, die absichtlich aufgetragen, getrimmt werden. Das ist für mich wirklich ein Sinnbild für die Perversion eigentlich der ganzen Fashion-Branche.
Kommen wir vielleicht zum zweiten Schwerpunkt eures Festivals. Ich glaube, Fast Fashion ist den meisten noch irgendwie ein Begriff wahrscheinlich. Fast Furniture hört man seltener, finde ich. Was genau bedeutet das denn?
Ja, das ist ein Thema, wo wir uns dringend mit auseinandersetzen müssen. Ich bin ja auf dem Weg an einer Wiener Zweigstelle, Filiale von IKEA vorbeigegangen. Und IKEA hat ja so ein wahnsinnig positives Image. Aber wer die Arte-Dokumentation über IKEA gesehen hat, die heißt »Wie IKEA den Planeten ausplündert«, das ist entsetzlich und die Sendung ist noch auf der ORF-Videothek oder abrufbar. Ich kann das jedem nur ans Herz legen. Ja, die Möbel werden einfach auch so produziert, dass man sie sind billig, sie sind, ja, man kann sie schnell erwerben und genauso schnell kann man sie weghauen. Teilweise sind sie in der Konstruktion einfach schlecht gemacht, sie sind nicht aus Holz, sie sind aus Sprechspan. Dann innen drin in Polstermöbeln wird alles verklebt, das Schaumstoff, das ist eigentlich Sondermüll. Und das ist einfach für unseren Planeten entsetzlich. Also IKEA kauft in Neuseeland Farmen auf, um dort billig Kiefern zu produzieren. Also es wird wahnsinnig viel auch schnelle Ware in den Markt gepumpt, aber man kann alles überhaupt nicht überarbeiten oder neu polstern und was man immer konnte. Also bis vor, sagen wir mal, 1950, ganz grob geschätzt, hat man Möbel neu polstern können und dadurch natürlich immer weiter verwenden.
Worauf sollte man denn dann schon beim Kauf achten? Okay, jetzt mal IKEA ausgenommen, aber wenn ich ein anderes Möbelstück von mir habe.
Ja, man sollte einfach auch den Hersteller fragen, welche Materialien innen drin sind. Also man hat früher immer Naturmaterialien verwandt einfach. Zum Beispiel Rosshaar hat man verwandt, man hat sogar Moos verwandt. Also man hat ganz verschiedene Materialien, natürliche, nachwachsende Materialien verwandt, um Möbel zu polstern und auszustatten. Und natürlich hat man sie aus Holz gemacht. Und dann, wenn ein Möbel intelligent gebaut ist, kann man das einfach ewig nutzen. Und oftmals ist es ja auch so, dass Menschen gerade Möbelstücke zum Beispiel von der Großmutter schätzen. Und wir zeigen das. Ida Di Vincenz, das ist eine Tapeziermeisterin aus Wien. Die hat die Ausstellung kuratiert. Die heißt Außen Hui und Innen Pfui. Das Innenlabeln von Polstermöbeln. Und wir zeigen drei verschiedene Sessel aus verschiedenen Epochen. Und man kann reingreifen und das mal anfassen, was da drin ist. Und man sieht das genau, was da eigentlich gemacht wurde. Und leider ist es auch so, dass es auch andere Firmen gibt, auch hochwertige Firmen, die leider auch zum Beispiel mit Schaumstoffen arbeiten und die verkleben.
Ja, du hast vorher bei den Kleidern schon darüber gesprochen, dass man investieren müsste im Prinzip. Jetzt natürlich ein hochwertiges Möbelstück noch eine viel größere Investition als ein schönes Kleid, was sich wahrscheinlich viele Leute auch einfach zumindest neu nicht leisten können. Ist auch da dann Secondhand kaufen die Lösung oder?
Secondhand kaufen ist immer eine Lösung. Das ist einfach jegliche Form der längeren Nutzung von Produkten ist sinnvoll. Weil, wie gesagt, wie wir vorher am Anfang schon gesagt haben, der größte Aufwand an Energie und Ressourcen steckt in der Produktion von Waren und Produkten.
Was können wir denn sonst noch vom Festival erwarten? Die Frage vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen vom Klimadialog. Welche Veranstaltungen sollten sich denn klimainteressierte Menschen nicht entgehen lassen?
Ja, also da gibt es ja eine große Anzahl. Wir haben ja auch sehr viele Lectures. Ich kann diesbezüglich auf eine Veranstaltung, ein Gespräch eigentlich mit Reinhard Steurer hinweisen. Der ist Professor an der BOKU. Der ist ja auch in dem ganzen Bereich Klima sehr politisch unterwegs und engagiert. Darüber freue ich mich. Also das ist ein Gespräch zu Formen des politischen Widerstands, weil es ist ja schon ein Riesenthema, dass eigentlich klar ist, wir müssen ins Tun kommen und jegliche Formen nicht zu handeln, sind einfach nicht nur fahrlässig, sondern nahezu, es ist Wahnsinn. Wir müssen einfach handeln und wir müssen die Probleme anpacken und alles andere geht so nicht weiter. Ja. Dann kann ich auch noch empfehlen, zum Thema Mode wird Gertrude Klaffenböck von Clean Clothes auch sprechen. Mode um jeden Preis. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet. Dann gibt's eine Lecture zum Thema Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit. Da habe ich Roman Köster aus München eingeladen. Es gibt dann auch eine Lecture von Johannes Siegmund über Klimasolidarität. Ist auch ein ganz wichtiges Thema. Er hat gerade da jetzt auch nochmal ein neues Buch dazu veröffentlicht. Dann Ulrich Eichelmann, der ein bekannter Umweltaktivist ist, wird darüber sprechen, ob die Lobau noch zu reparieren ist. Also das sind die Lectures, die ich allen sehr ans Herz legen müsste. Sie sind auch frei zugänglich, da muss man sich nicht anmelden und da gibt es auf jeden Fall noch Plätze.
Sehr cool. Eine Veranstaltungskategorie, die ich gesehen habe, waren auch Walks. Also so, ich verstehe es so wie eine Art geführten Spaziergang. Wie kann man sich das vorstellen? Wo kommt da der Reparaturaspekt dazu?
Also dieses Jahr gibt es zwei Walks, die neu sind in der Form. Also einmal wird Ivo Hammer, der war beim Bundesdenkmalamt für Wandmalereien und Restaurierung zuständig und er ist Experte für Kalkputz. Und er wird mit den Teilnehmerinnen durch die Stadt gehen und ihnen Gebäude zeigen, wo Kalkputz zum Einsatz kam. Kalkputz ist ein uraltes Material, was sehr, sehr bewährt ist. Man hat es auch in Ställen und in Krankenhäusern und so weiter eingesetzt, weil es einerseits desinfizierend ist und es lässt die Feuchtigkeit diffundieren. Es ist ja ein Riesenproblem, dass in Wien viele Altbauten sozusagen mit Latexfarbe gestrichen werden. Da kann die Feuchtigkeit, die in den Kellern einfach vorhanden ist, nicht raus und die sprengt dann die Farbe ab. Und Ivo ist Experte und er wird sozusagen mit den MitläuferInnen, sozusagen mit Spaziergängerinnen durch Wien laufen und den Teilnehmerinnen das einfach mal zeigen und sie darauf aufmerksam machen. Und dann wird auch Ludwig Küral, der ist Kunstspengler, wird einfach mit den Spaziergängerinnen zeigen, wo er mit seinen handwerklichen Fähigkeiten Dächer und Gauben und auch Wasserspeier repariert hat, was ja auch ganz wichtig ist, dass man so historische Gebäude einfach in Schuss hält und das immer wieder, und das kann man alles wiederherstellen, man kann alles reparieren und das ist eigentlich auch, gehen wir sehr tief ins Handwerk auch rein und das ist auch extrem wichtiges Wissen.
Ja, also wir hören ein volles Programm, man kann sich viel anschauen. Zum Ende unseres Interviews möchte ich dich wie jeden unserer Gäste, jede unserer Gästinnen auch nach dem Klimaaktiv-Tipp fragen. Eine Sache, die dir irgendwie im Umgang mit dem Klimaschutz weitergeholfen hat. Hast du uns das mitgebracht?
Was mir weitergeholfen hat, also was mich einfach inspiriert, sind meine Besucherinnen und Besucher, die begeistert mitmachen und eigentlich alle dann vor allem auch in diesen praktischen Workshops und den Ambulanzen inspiriert rausgehen, auch glücklich rausgehen, weil reparieren ist einfach was sehr Befriedigendes hat. Also ich glaube, unsere Welt ist zurzeit sehr schwierig zu ertragen und indem man Dinge repariert, das inspiriert die Menschen und es gibt ihnen einfach auch positive Energie und es gibt ihnen das Gefühl, dass man was einen Beitrag leisten kann und dass man Dinge verändern kann. Und ich finde auch, das Festival in dieser Form trägt in gewisser Weise auch zu einer Reparatur der Gesellschaft bei, weil, wie gesagt, die ganzen Veranstaltungen sind kostenlos und da kommen Menschen zusammen, die sich sonst niemals treffen würden und die sitzen dann am Tisch, reparieren gemeinsam, flicken gemeinsam ihre Kleidung und die helfen sich auch teilweise und diese Stimmung eigentlich dann, wenn alle konzentriert flicken, miteinander plaudern, ist sehr, sehr positiv und es ist für alle eigentlich beflügelnd.
Ja, also der Tipp an der Stelle, schau dir das Festival an, repariert ein paar Dinge. Dann sage ich danke für deine Zeit und die interessanten Einblicke.
Vielen Dank, ich danke dir.
Damit wären wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Unten in den Shownotes verlinke ich dir die Website des Repair Festivals, auf der du alle wichtigen Informationen findest. Falls du tiefer ins Thema Reparieren einsteigen möchtest, findest du dort außerdem die Klimadialog-Folge zum Reparaturbonus. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wie immer freue ich mich über eine gute Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.